22, Predigt von Dan Koch zum Thema mit ihm.
Mega toll, dass du dabei bist. Ich finde es der Hammer. Ich bin beeindruckt, Leute, wie krass ihr da mitmacht. Also geil. Also wir haben uns überlegt im Vorfeld so, naja, ihr zu Hause, wir hier, oh, hoffentlich kriegen wir irgendwie Interaktion hin. Und es ist der Hammer, ey, wie kreativ ihr seid mit den ganzen Guinness-Buch der Rekorde und so. Mega, mega. Und es hilft mir ein bisschen, weil ich habe so überlegt, naja, wie ist es, wenn ich mal in der Predigt euch brauche, hoffentlich interagieren sie. Und dann schreibt man als Pastor ja so ein bisschen die Predigt runter und hofft, dass die Teens mitmachen, also ihr zu Hause. Und ich muss sagen, ich finde es der Hammer, weil ich gar keine Angst habe, euch auch heute in die Predigt mit einzubinden. Wie, will ich euch ganz einfach sagen. Ich will euch in ein Thema hineinnehmen, wo ich glaube, dass ihr selber einiges zu sagen habt. Und deswegen ist meine Einladung, wenn du jetzt gleich merkst, während du irgendwie was schreibst, dass du dann sofort dein Handy zückst und dass du da reintippst und dann einfach Günni den Gedanken zur Predigt schickst, weil nachher wird ein Part sein, wo wir das aufgreifen wollen. Oder wenn du merkst, während ich so erzähle, so, da könnte ein bisschen tiefer gehen, ich würde gerne noch was wissen zu der einen Aussage, schreib's Günni. Also ihm persönlich, nicht in die Abendshow, dann ist es ein bisschen persönlicher. Schreib ihm das und dann kann er das mir sagen und ich baue darauf, dass ihr da tatsächlich mit am Start seid. Wer von euch die letzten Tage hier mit am Start war, der hat tatsächlich auch von diesem Satz schon viel mitbekommen. Wir haben einen Satz, der trägt das ganze Pro-Camp und das ist hier dieser Satz, sei dabei, wer ich mit ihm leben und ich hoffe, dass wir rankommen am Ende, dass wir gemeinsam läuft in meinem Leben. Und heute, der spannende dritte Teil, auf den ich euch heute mit reinnehmen möchte, ist mit ihm. Also hier, nicer Jesus vom Deko-Team, super kreativ gemalt. Aber eben diese super spannende Frage, dass er sagt, ich habe Bock, mit dir zu leben. Gestern haben wir uns gefragt, kann ich das überhaupt? Diese Blicke und so weiter. Aber heute die Frage, naja, ist dieser Typ überhaupt vertrauenswürdig? Oder sollten wir ihn anzweifeln? Deswegen heute mit dritten Abend mit ihm? Fragezeichen. Und als ich mir überlegt habe, wie geht's Leuten, die irgendwie gar keine Ahnung von Gott haben? Oder anders gesagt, besser gesagt, ich habe mir überlegt, naja, wie viele Leute gibt es, die irgendwie von Gott Ahnung haben? Und dann habe ich mal gegoogelt so ein bisschen und habe ein bisschen so Umfragen und Statistiken, wie viele Menschen glauben an Gott? Und ich habe super spannende Statistiken gefunden und habe die so ein bisschen eigentlich so übereinander gelegt, quasi die Ergebnisse. Und war sehr erstaunt, wenn man die Frage etwas bisschen in die Metaebene zieht, dann ist die Frage, wer oder glaubst du an eine übernatürliche Macht? Und diese Frage wurde gestellt und ihr seht hier eingeblendet, wie viel prozentual tatsächlich da mitmachen oder gesagt haben, ich bin dabei. Es gibt 90% der Leute sagen, ich glaube irgendwie, dass es da was gibt. Sie haben nicht gesagt, ob es irgendwie Gott ist, aber 90% haben gesagt, ich glaube, dass es eine Macht gibt und nur 10% haben gesagt, ich glaube, es gibt gar nichts. Ich in meinem Leben habe tatsächlich gemerkt, dass es sehr viele Menschen gibt, die an Gott glauben, sogar tatsächlich an den Gott der Bibel und ganz, ganz wenige, die sagen, ich glaube an gar nichts. Ich habe zwei in Erinnerung und ich habe viele Menschen schon gefragt, vielleicht so wahrscheinlich so 500 bis 1000 zu zwei, aber das zeigt mir, dass ganz grundsätzlich die Überlegung da ist, naja, irgendeine Macht gibt es. Irgendeine Macht wird es geben, aber genauer festlegen wollen sich manche nicht. Das Thema von heute ist ein super spannendes, weil es mit der Frage zu tun hat, naja, kann ich das glauben, dass es irgendwas gibt? Oder zweifle ich mit ihm unterwegs sein? An Gott zweifeln, sich zu fragen, ob es da was gibt oder ob es diesen Gott der Bibel wirklich gibt? Und wenn man sich natürlich fragt, glaube ich an etwas, dann muss man sich klar machen, na, was heißt Glaube? Was bedeutet Glaube? In der Bibel lesen wir in Hebräer 11, Vers 1, zwei Aussagen zum Thema Glaube. Und ihr könnt hier mitlesen, zum einen ist Glaube, dass man daran, also Glaube heißt, dass man das, was man hofft, dass es in Erfüllung geht. Okay, ich glaube darauf, dass das, was ich hoffe, sich erfüllen wird. Zum Beispiel, wenn ich sage, naja, ich glaube, morgen wird das Wetter gut. Wenn ich wirklich glaube, dann habe ich eine Hoffnung oder eine feste Überzeugung, dass es passiert. An das gute Wetter kann ich nicht glauben. Aber ich kann an andere Dinge glauben, wo ich überzeugt bin, ja, da passiert wirklich eine Erfüllung der Dinge. Und dann zum Zweiten heißt es auch hier, Glaube ist aber auch die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Die Überzeugung, dass das, was ich gar nicht wahrnehmen kann, so existiert. Und das ist bei Gott, finde ich, super gut erklärbar, weil Gott ist ja nicht so in dem Sinne haptisch greifbar. Ich kann jetzt so ein Schild in die Hand nehmen oder das Pult, was vor mir steht, oder mein Hemd. Das ist greifbar, aber diesen Gott kann ich nicht plastisch greifen, weil er sich uns im Normalfall auch nicht plastisch darstellt. Und deswegen ist es tatsächlich, glaube ich, eine Überzeugung, dass das, was ich nicht sehe, dass es tatsächlich auch existiert. Aber wie ist es? Wie ist es in deinem Leben? Ich habe das Gefühl, dass es manchmal so ist, dass man das eben nicht glauben kann. Dass man sich schwer tut damit, mit diesem Gott. Und es geht gar nicht mal nur Menschen so, die gar keine Ahnung von Bibel und von Kirche und Glaube haben, sondern ich bin überzeugt, dass viele von euch, die jetzt gerade zuschauen, für sich sagen würden, na klar lebe ich mit dem Gott, ich bin mit ihm unterwegs, ich bin dabei. Und doch gibt es Momente, wo man irgendwie ins Zweifeln gerät. Und ich kann dir nur erzählen, in meinem Leben habe ich tatsächlich schon erlebt, dass ich als Pastor ins Zweifeln geraten bin. Wenn du die Zeit gerade so ein Dreivierteljahr zurückdrehst, hatte ich eine Phase in meinem Glaubensleben, ich bin jetzt 34 und habe es zum ersten Mal so erlebt, dass ich irgendwie angefangen habe zu überlegen, gibt es diesen Gott? Und ich habe so mich gefragt mit dem Ganzen in der Bibel, was steht da drin? Und ich habe irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat sich in mir die Frage präsentiert oder ist raufgekommen, gibt es diesen Gott? Ist er vertrauenswürdig? Und ich habe gezweifelt. Boah, du glaubst nicht, wie krass es ist, so wenn du denkst, so, ich bin doch eigentlich Pastor und ich zweifle. Und dann war es schwierig. Dann habe ich gemerkt, naja, ich muss ja trotzdem auf die Einzelsonntag. Ich soll den Leuten erzählen. Es ist Pro-Camp, ich will euch von Gott erzählen. Und innerlich habe ich so vor einer Zeit auch gedacht, so, ich weiß nicht so richtig. Herr, ich will dich auf den Weg nehmen. Ich will dich auf den Weg nehmen, dass du selber ehrlich zu dir bist und dich bereit stellst oder dass du bereit bist, dich einer Frage zu stellen. Wenn die Frage ist, Jesus sagt, sei dabei und geklärt ist, dass er mit dir was zu tun haben will, dann kommt die Frage, wer ich? Nein, wer ihn? Soll ich ihm vertrauen? Diesem Gott? Oder zweifle ich daran? Und wir wollen auf diese Entdeckungsreise gehen. Und ich habe gerade eben erzählt, dass ich eure Meinungen brauche. Deswegen helft mir, schreibt doch mir einfach mal direkt jetzt, naja, warum zweifelt manchmal ein Mensch? Vielleicht hast du es erlebt, dann schreib einfach, Zweifel, weil Mutter gestorben. Oder schreib andere Dinge, weißt du, und schreib die rein und Günni wird die nachher dann in einem Gespräch mit einwerfen, damit ich auch mitbekomme, was so eure Dinge sind, die euch so herausfordern und woran ihr selber auch zweifelt. Und das Schöne ist, dass ich aber hier nicht mit diesem herausfordernden Thema alleine stehen darf. Sondern Benjamin Forgiven hat es selber erlebt in seinem Leben und kann uns auch viel erzählen dazu. Und deswegen freue ich mich, dass er auch bereit ist, nicht nur hier Musik und Mission und Leidenschaft zu verbinden, sondern auch bereit ist, hier vorne mit mir gemeinsam zu predigen. Und deswegen, Benjamin, ich lade dich ein, dass du gerne jetzt zu mir nach vorne kommst. Und dann würde ich sehr gerne mit dir ins Gespräch kommen, was auch du in deinem Leben über das Thema Zweifel erlebt hast. Deswegen herzliche Einladung, Ben, dass du hier nach vorne kommst zu mir. Mega schön, danke, Ben, dass du auch nicht nur hier Musik machst, sondern auch dich bereit erklärst, tatsächlich hier mit einzusteigen in ein Thema, was, glaube ich, nicht nur irgendwie mich betroffen hat, sehr stark und ich auch durchkämpfen durfte und ich euch auch Tipps geben will, sondern auch, Ben, du hast tatsächlich Dinge erlebt. Aber ich will erstmal ganz vorne anfangen in deinem Leben. Du hast gerade eben erzählt, dass du Musiker und Missionar bist, also einer, der von Gott erzählt, aber irgendwie davon singt und rappt, aber dazu muss man ja auch Christ sein, weil man von dem Gott erzählt. Aber wie ist es bei dir in deinem Leben? Warst du schon immer Christ oder gab es Momente, wo du irgendwie dachtest, naja, irgendwie ist so ein Gott? Nee.
Ja, also ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Also ich habe als Kind die Kinderbibel gehabt. Meine Mom hat mir viel daraus vorgelesen und bin in die Kinderstunde gegangen. Das habe ich schon alles erlebt. Aber als ich dann älter wurde, Teenager wurde, dann habe ich tatsächlich viele Dinge in Frage gestellt. Und das ging dann tatsächlich so weit, dass ich mir gar nicht mehr sicher war, ob der Gott, den ich so aus der Kirche kenne, ob das der Gott ist oder ob das nur, ob es auch irgendein anderer Gott sein kann. Mhm. Es gibt ja verschiedene Religionen. Mhm. Ich habe nie dran gezweifelt, dass es Gott nicht gibt, aber ich war mir nicht mehr sicher, ob das wirklich der wahre Gott ist, und habe dann auch den Entschluss gefasst, nicht mehr in die Kirche zu gehen. Mhm. Ich habe viele Jahre dann ohne Gott gelebt und habe mich dann aber Ende 2010, mhm. Während eines Alpha-Kurses, habe ich mich dann neu für Jesus entschieden.
Okay. Alpha-Kurs, für die, die es noch nicht gehört haben, Alpha-Kurs ist so ein Kurs, wo man über den Glauben und über Dinge spricht und so die Basics quasi, so ein bisschen, warum Glaube auch relevant ist, sehr schön. Aber ist schon interessant, du sagst, du hast irgendwie eigentlich in die Wiege gelegt bekommen alles, also du kanntest diesen Typ, Jesus, deine Eltern haben es dir wahrscheinlich auch erklärt und so, aber es ist schon eine spannende Frage, naja, wie kommt es, gab es irgendwie so einen Trigger, dass du in der Zeit gesagt hast, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock auf diesen Glauben, also Interesse an den anderen Religionen, oder was hat dich so getriggert, an der Beginn des Zweifels vielleicht?
Ich glaube, was mir gefehlt hat, war diese persönliche Beziehung zu Jesus. Ich wusste so, ich habe viele Geschichten von ihm gehört, und aber ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, diese persönliche Beziehung zu Jesus gehabt. Und ja, ich wurde dann Teenager, habe Schlagzeug gespielt in verschiedenen Bands, und ich fand diesen Lifestyle einfach viel spannender. Mhm. War dann viel nachts unterwegs und auch Samstag nachts, und hatte dann einfach auch keine Lust, sonntags mehr in die Kirche zu gehen. Ich fand das alles nicht mehr spannend und auch nicht mehr relevant für meine derzeitige Situation.
Ja, ja. Also ein bisschen Leben entwickelt sich dahin, und irgendwie das andere woanders sind, die anderen Punkte. Ja. Ich habe ja auch gerade euch Teens gebeten, dass ihr doch reinschreiben sollt, was eure Gründe waren oder warum ihr vielleicht auch mal zweifelt. Und Günni, Frage an dich, kamen schon Gedanken rein oder habt ihr Teens schon Dinge geschrieben?
Ja, denn also sind wirklich sehr, sehr viele Beiträge reingekommen. Schön, vielen Dank für euer Vertrauen an der Stelle. Genau, es waren wirklich ganz viele verschiedene Gründe. Ungerechtigkeit in der Welt. Einfach auch keine fehlende Gründe für den Glauben. Auch Wissenschaft hat eine Rolle gespielt bei einigen. Unerhörte Gebete, damit auch Enttäuschung, wenn man für was gebetet hat und es ist nicht eingetroffen, das Leid. Und ein Teilnehmer hat auch geschrieben, der Tod des eigenen Vaters. Auch die Angst, nicht in den Himmel zu kommen, lässt jemanden zweifeln. Also ganz viele verschiedene Gründe. Vielen Dank für euer Vertrauen und dass ihr das geschickt habt.
Wow, mega, echt. Also danke, danke, dass ihr tatsächlich so sehr euch einsetzt und dass ihr tatsächlich auch ehrlich antwortet. Echt stark. Umso wichtiger, ich glaube, dann ist es auch ein Thema, wo relevant ist in deinem Leben, weil wir wollen auch ins Gespräch kommen, wie wir da auch damit umgehen können, mit diesen Fragen, mit den Zweifeln. Es wird auch ganz am Ende, so wie auch gestern und die nächsten Abende, immer so eine Q&A-Session geben, wo ihr auch ganz persönlich die Fragen stellen dürft. Also formuliert gerne auch nicht nur die Gründe jetzt, warum Zweifel kamen, sondern stellt auch konkret Fragen. Nachher wird auch Becky mit dabei sein aus dem Zeitraum-Team, und auch Benjamin ist nachher da, und wir wollen auch da euch bisschen helfen, sehr konkret auf Fragen zu antworten, sofern die auch aus dieser Runde hier euch beantwortet werden können. Ben, du hast erzählt, dass du quasi aufgewachsen bist, irgendwie es kanntest, aber nicht so richtig, dann irgendwie auch keinen Bock mehr auf Kirchenglaube hattest, aber es hat sich ja geändert. Und du bist Christ geworden, du hast den Alpha-Kurs durchgemacht, du hast erkennt, dass er lebendig ist, du hast mit ihm durchgeschaltet, dein Leben hat nochmal irgendwie auch geistlich Fahrt aufgenommen, du hast gemerkt, dass dieser Gott da ist, und dein Leben hat sich noch weiterentwickelt, und du hast eine Frau kennengelernt, und es war eine wunderbare Zeit mit ihr, und doch hast du dann wieder in deinem Leben, nachdem es irgendwie so berghoch ging, ist Zweifel wieder ein Thema geworden. Erzähl doch ein bisschen, wie kam es dazu?
Ich habe mich Ende 2010 bekehrt, und dann kam tatsächlich, ist Gott mit mir so einen Prozess durchgegangen, hat mir ganz viele Sachen irgendwie gezeigt in meinem Leben, an die ich noch arbeiten muss. Und genau, dann war ich in Kamerun, habe da die Frau kennengelernt, und wir sind dann zurück nach Deutschland gekommen, um ein Studium aufzunehmen, Und ich war so richtig on fire und dachte so, wow, dieses Leben, das ist so krass. Und dann hat meine damalige Frau aber jemanden anders kennengelernt und hat mich betrogen und hat mich dann verlassen. Und das war für mich, das hat mir nochmal so richtig den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich habe zu der Zeit auch noch studiert und wusste gar nicht, so kann ich das Studium zu Ende machen. Ich habe an mir selber gezweifelt, ich habe die Fehler an mir gesucht. Ich weiß noch, ich bin in die Gemeinde gefahren und habe mich vors Kreuz gestellt und ich habe richtig mit Gott geschimpft und habe gesagt, wie kannst du das zulassen, dass dieser Heide meine Frau mir wegnimmt? Ja. Wie kannst du das zulassen, dass ich so beschämt werde? Und hab auch die ganzen Schritte, die ich vorher gemacht habe, von wegen die Entscheidung zu treffen, nach Afrika zu gehen und so, ich habe das alles hinterfragt und dachte, war das der richtige Weg? Was wäre denn gewesen, wenn ich in Deutschland geblieben wäre? Dann hätte ich sie nie kennengelernt. Das war richtig, richtig schlimm für mich in der Zeit. Und da habe ich tatsächlich ganz hart gezweifelt.
Und hast du einen Prozess dann durchlebt? Oder weißt du, wie kam es dann wieder zurück? Oder konntest du dann, hast du es irgendwie verdrängt? Oder hast du das irgendwie klären können mit Gott vor allem, die Zweifel?
Das hat auch ein bisschen gedauert. Also ich habe mir professionelle Hilfe geholt erstmal und habe viel mit Leuten gesprochen, habe mich bei meinen Freunden ausgekotzt. Shoutout auch an meine Freunde, die das wahrscheinlich nicht sehen wollen, aber es ist so wertvoll, Freunde zu haben. Ja. Konnte dann in der Gemeinde bei einem Ehepaar wohnen, die Platz hatten und die haben dann für mich gekocht. Ich habe Kilos abgenommen und gehabt und habe dann aber auch, musste dann in eine Entscheidung treffen, so vergibst du den Menschen, die dich verletzt haben und bleibst du jetzt dran? Und in dieser Zeit habe ich dann irgendwann Römer 8, Vers 28 gelesen, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Und das habe ich dann habe ich wirklich mit Gott gesprochen, habe gesagt, okay Gott, wenn das wahr ist, dann halte ich mich jetzt daran fest und ich will sehen, dass du mich segnest. Ich will sehen, dass du mich aus diesem Loch rausholst. Ich will sehen, dass du mir wieder Selbstbewusstsein schenkst, dass ich meine Ehre oder meine Männlichkeit irgendwie wieder zurückkriegen kann. Ich will sehen, dass du mich in meinem Studium segnest, dass ich das auch fertig machen kann, weil das war auch so eine finanzielle Sache. Ich wusste gar nicht, ob ich das fertig machen kann. Und Gott hat mich tatsächlich ab diesem Zeitpunkt gesegnet. Ich habe bessere Klausuren geschrieben, ich habe ein gutes Studium hingelegt. Ich konnte das Album machen, ich konnte Musik machen und konnte Konzerte spielen. Mit der Gage habe ich mein Studium bezahlen können. Und Gott hat tatsächlich aus diesem Häufchen Elend hat er wieder was Schönes rausgebaut. Und genau.
Wow, starke Botschaft. Ich danke dir auch voll. Ich finde es auch krass, dass du so eine Ehrlichkeit hast und das authentisch. Und ich finde, in deinen Songs merkt man auch, dass du diese Tiefe hast, die du auch berichtest in deinem doch schon jungen Leben oder erst jungen Leben, aber schon solche Dinge erlebt. Eine letzte Frage an dich oder mehr. Es ist ein halber Satz und du darfst ihn frisch und fröhlich einfach beenden. Wenn ich zweifle, komme dann.
Ja, dann zweifle ich oft so richtig. Und aber dann spreche ich über meine Zweifel. Das habe ich gelernt, dass ich habe einfach drei Männer in meinem Leben, mit denen ich über alles spreche. Und das ist total wertvoll. Einfach die Zweifel, die ich habe, nicht in sich behalten und wachsen lassen, sondern früh dagegen angehen, früh mit Leuten darüber reden. Und das ist für mich, ich habe immer so gemerkt, die Kirche ist ein Ort zum Glauben, aber kein Ort, an dem man unbedingt zweifeln so kann oder nicht alle verstehen das oder trauen sich innerhalb der Kirche zu zweifeln. Und deshalb habe ich mir tatsächlich auch Leute gesucht, die nicht in meiner Gemeinde sind, aber die mich sehr gut kennen und auch gläubig. Das sind auch Brüder und mit denen kann ich darüber reden. Und so habe ich mir quasi einen Ort geschaffen, in dem ich zweifeln darf.
Das ist spannend, ja. Wo ist der Ort des Zweifelns für uns, die wir gerade zweifeln? Echt richtig beeindruckend. Ben, ich danke dir wirklich von Herzen. Ich danke dir für die Ehrlichkeit, ich danke dir für deine tiefen Worte. Und jetzt habt ihr gemerkt, ich habe ihm die Fragen gestellt. Ben wird nachher ganz am Ende bei der Q&A-Session mit dabei sein. Und nochmal die herzliche Einladung. Ihr dürft auch gern Ben nochmal tiefere Fragen stellen, nochmal nachbauen. Okay, wie war das? Vielleicht habt ihr auch selber so Beziehungsdinge erlebt und könnt ihr vielleicht noch einen Satz ergänzen, der dich weiterbringt. Dann mache ich dir Mut, schreib es. Schreib uns die Frage, damit wir die auch ganz am Ende stellen können, so als Finale der Show, wo wir dann gemeinsam im Gespräch sind. Jetzt haben wir natürlich auch uns selber gefragt, naja, wie gehen wir mit Zweifeln um? Ihr habt gemerkt, ich konnte euch erzählen, ich kenne Zweifel. Ben, du kennst Zweifel und ihr habt auch geschrieben, dass ihr das kennt. Und die spannende Frage ist, naja, nicht, wie gehen wir damit um? Das ist mega entscheidend, aber die Frage ist ja, wie geht Gott damit um? Weil wir uns ja heute fragen wollen, mit ihm? Ist es ein Gott, der sagt, naja, wenn ihr zweifelt, was will ich mit euch? Also einfach die spannende Frage, wenn wir an Gott zweifeln, wie geht Gott selbst mit uns um? Und das heißt, wir wollen übergehen in den Bibeltext. Heute Markus 9 und wenn ihr schon Bibeltext hört, dann wisst ihr, es ist gleich wieder Fritz am Start. Und ich freue mich mega, dass Fritz auch heute wieder bereit war für euch, die Geschichte zu erzählen und euch mit hineinzunehmen. Deswegen freue ich mich sehr darauf. Fun with Fritz.
Was machen die, ey? Warum ist das so laut? Danke. Kennst du? Da gibt's eins. Heißt Ansage 149. Naja, immer muss ich dir alles erzählen. Egal. Also, wie auch schon beim letzten Mal. Sei mal leise, ey, Junge! Die hören nicht auf mich. Kann mal einer denen ein Schelle geben, bitte? Danke. Ansage 149, auch mit Jesus. Der wieder unterwegs. Der ist immer unterwegs. Der geht mit seinen Jungs. Dann kommt einer zu denen. So ein Papa sagt, hey, Jesus, komm mal her. Der sagt, ja, was geht, Junge? Der sagt, ja, ich habe da ein Kind, das ist krank, das kriegt immer so Anfälle und dann liegt auf Boden so. Und er wird ja selber kommen, aber wenn der so Anfall hat, dann kann der nicht reden. Und ich war bei deinen Jüngern, die haben gesagt, ja, kein Problem, bring her, wir machen das, wir klären das kurz. Und die dann so mit dem gemacht, gebetet, nichts geholfen. Sagte, Jesus, kannst du mal dieses Beten, Meten da, kannst du das mal machen, dass mein Sohn wieder gesund wird. Jesus hat es gehört, dass seine Jünger das nicht gemacht haben und dann schon richtig genervt so. Sagt er zu denen, ihr Kasper, warum muss ich immer euch alles vormachen? Warum muss ich euch immer helfen? Warum könnt ihr nicht einfach mal so viel Vertrauen in euch haben zu Gott, dass ihr das einfach selber hinbekommt? Immer muss ich für euch alles klären. Und dann sagt er zu dem Vater, sagt er, bring her deinen Sohn, das werden wir regeln. Und der Vater sagt, so, also wenn du kannst, dann bringe ich meinen Sohn. Und Jesus richtig auf 180 sagt, was soll heißen, wenn ich kann? Jesus sagt zu dem, wenn du 100% Vertrauen hast, dann wird alles möglich sein. Und der Vater so, ja ok, also ich vertraue dir schon. Aber das ist schon heftig, dir zu vertrauen. Ich brauche schon ein bisschen Hilfe auch. Und dann bringt er seinen Sohn. Und Jesus nimmt seinen Sohn so und sieht, da ist ein böser Geist drin. Und dann sagt er, hey Mann, böser Geist. Oder so stelle ich mir das vor, dass der das gesagt hat. Böser Geist, verschwind jetzt. Und der böse Geist nimmt den Jungen, der kriegt wieder Anfall, so Schaum vom Mund, dies, das. Und dann war er weg. Jesus sagt, gut, dass du weg bist, Geist, sonst hätte ich dir Schelle gegeben. Und dann liegt der Junge auf Boden. Und alle denken so, oh, der ist jetzt tot. Und Jesus nimmt den so an der Hand, zieht den hoch und er steht von alleine und ist gesund und hat so Bizeps und dann läuft.
Fritz, ich danke dir. Du hast uns hineingenommen wieder mal in die Geschichte auf kreative Art und Weise. Und ich finde, was du erzählt hast, ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Geschichte. Und die hat mein Leben tatsächlich sehr stark beeindruckt und sehr stark verändert, gerade bei dem Thema Zweifel. Habt ihr gehört, die Geschichte, die er gerade erzählt hat? Es ist diese Szene, wo dieser Mann, der ein Kind hat, und das Kind ist besessen. Geister oder ein Geist war in ihm. Und allein das ist schon eine Herausforderung, sich vorzustellen, dass es irgendwie Geister und Engel und Dämonen gibt. Es ist so eine Vorstellung, die kann man sich gar nicht vorstellen. So, wo man denkt so, weiß nicht, also das kann ja noch mir schwieriger irgendwie in mein Hirn reinkriegen. Aber tatsächlich ist es so, und ich will es gar nicht so arg aufmachen, das Fass, weil es nochmal eine ganz neue Predigt wäre, wo es sich lohnt, darüber zu sprechen, warum es doch auch solche übernatürlichen Dinge gibt. Ich glaube, dass es wahr ist, was in der Bibel steht. Und ich glaube natürlich, dass es dieser Sohn war, der von dem Geist besessen war. Und Jesus bringt diesen Sohn, der Vater bringt den Sohn zu Jesus. Und dann kommt er hin und sagt, Jesus, schau dir diesen Sohn an. Und sagt Jesus, wie lange leidet er schon? Wie lange geht es diesem Sohn schon so, dass der Geist in ihm lebt? Und der Vater sagt, sein Leben lang schon. Schon seit er Kind ist, habe ich das erlebt, dass er hin und her geworfen wird und dass er solche Anfälle bekommt und Schaum vom Mund ist und der in sich ins Feuer wirft und zu sterben. Und dieser Geist hat diesen Sohn beherrscht. Eine Situation, die furchtbar war für diesen Vater, aber die ihn dazu gebracht hat, dass er zu Jesus geht, weil er Hoffnung hatte, weil er Glauben hatte. Naja, nicht ganz so. Wir lesen hier von dieser Szene dann, wo dieser Sohn vor Jesus ist und er sagt dann wirklich, mit diesem Sohn hier in der Hand stelle ich mir das vor und sagt, Jesus, schau dir meinen Sohn an, kannst du ihn gesund machen? Kannst du ihn gesund machen? Und Jesus sagt so, können? What? Ich? Na klar, also ich bin Gott, ist er, sagt er nicht. Aber er sagt, also ich kann alles, wenn du nur glaubst. Ist auch eine krasse Herausforderung, diesen Satz erstmal zu verstehen. Aber er sagt, ich kann es, wenn du glaubst. Und dann kommt das aller Entscheidende. Mein Lieblingsvers der Bibel. Mein Lieblingsvers. Der Vater sagt, in der Hoffnung, dass sein Sohn gesund wird, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus, ich will alles von dir erwarten, aber ich kann es irgendwie nicht. Ich zweifle an dir. Wie reagiert Jesus darauf? Er könnte jetzt sagen, hey, ich habe gesagt, wenn du wirklich glaubst, wenn du nicht zweifelst, dann handle ich. Aber nein, Jesus sagt, okay, ich mache deinen Sohn gesund und er heilt ihn. Das heißt, ich habe gelernt, dass Jesus mit Zweifeln super gut umgehen kann. Er versteht es, dass wir zweifeln und es reicht ihm, dass wir trotz diesem, wir können ja nicht so richtig uns alles vorstellen, ich habe das Leid erlebt, mein Vater ist gestorben und ich verstehe es nicht. Und doch sagt Jesus, komm doch zu mir, bitte komm trotzdem zu mir und renn nicht weg. Die zweite Person, die mich da sehr beeindruckt in der Bibel, ist Thomas. Thomas ist eine sehr bekannte Person, ist einer der 12 engsten Vertrauten von Jesus, einer seiner Jünger. Und Thomas war mit Jesus lang unterwegs, hat viele Jahre mit ihm Zeit verbracht und Tag und Nacht und hat erlebt, wie Jesus Menschen gesund macht, wie er den Sohn heilt und hat sogar erlebt, wie Jesus einen Toten auferweckt, der 4 Tage gammelig im Grab lag und schon gestorben hat. Und Jesus hat ihn auferweckt. Also Thomas hat wirklich alles erlebt. Alles, was Jesus kann. Und Jesus hat dann gesagt, es wird der Moment kommen, wo ich sterben werde. Der Moment, wo ich tot sein werde, aber er hat gesagt, ich werde auferstehen. Also er hat eigentlich schon gesagt, ich werde diesen Tod besiegen. Und jetzt kommt die Situation. Jesus wird der Gotteslästerung schuldig gemacht und er muss am Kreuz qualvoll verrecken. Jesus stirbt und wird in ein Grab gelegt. Aber dann, dieses besondere Ereignis, 3 Tage später, wacht er auf. Nein, er wird auferweckt von dem Vater selbst und Jesus wird lebendig und er zeigt sich diesen Jüngern, aber in diesem Setting, wo die Jünger waren und Jesus reinkommt, so, hallo, hier bin ich, war Thomas nicht dabei. So, die Jünger checken, was, du bist auferstanden, Jesus, Wahnsinn, es stimmt tatsächlich und sie hatten diesen Glauben. Jesus war wieder weg und dann erzählen sie Thomas und sagen, hey Thomas, weißt du was, wir haben Jesus entdeckt, er ist lebendig, es stimmt, was er gesagt hat. Und Thomas ist da und sagt, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Mit ihm, er, ihm vertrauen kann ich nicht. Und er hat an ihm gezweifelt. Die Frage ist ja, wie geht Jesus mit Zweifeln um? Wie geht er mit deinen Zweifeln um, wenn du irgendwie zu ihm kommst? Und auch bei Thomas kommt Jesus und sagt, Thomas, komm her. Er erscheint wieder vor ihm und Jesus hat noch die Wunden in den Händen und an der Seite und sagt, Thomas, komm her zu mir mit deinen Zweifeln. Berühre mich. Spüre, dass ich wirklich auferstanden bin. Und dann sagt er, Thomas, weißt du was, du hast das Privileg, mich mit Hand und Fuß hier zu spüren, aber wie viel größer sind die Menschen, wie viel beeindruckender sind die, und damit spricht er von uns, die wir ihn nicht leiblich anfassen können, wenn sie zweifeln und doch zu mir kommen und an mich glauben. Also ich lese aus der Bibel 2 Dinge. Zum einen, Jesus lässt Zweifel zu, er schickt uns nicht weg. Und zum anderen, er kann gut damit, dass wir zweifeln. Deswegen ist es egal, was der Grund ist. Und ich will den Grund nicht kleinreden. Die Gründe, die uns ins Zweifel bringen, sind oftmals sehr, sehr, sehr herausfordernd. Aber die Frage ist, damit zu Gott gehen, na klar, mach den Fehler nicht, im Zweifel wegzurennen, sondern wenn du zweifelst, dann lauf hin zu Gott, dann gib Gas, dann mach das, was Benjamin auch erzählt hat. Er hat sich professionelle Hilfe gesucht, hat gesagt, ich muss drüber reden. Ich will darüber reden, warum ich Leid erlebt habe, was so schwierig war in meinem Leben und warum ich diese Probleme habe, hat sich Hilfe gesucht. Tu das, verdränge es nicht, sondern renn mit anderen Leuten zu Jesus. Und ich habe erzählt, dass auch ich das kannte. Ich habe zum Beispiel die Chance genutzt. Ich habe jemanden kennengelernt, der ganz, ganz frisch erst zum Glauben kam. Und der ganz, ganz lang nichts mit diesem Gott zu tun hatte oder nicht mit ihm gelebt hat. Und ich habe mich gefragt, warum fängt er jetzt an, mit Gott zu leben, wo ich doch irgendwie anfange zu zweifeln. Und ich habe quasi ihn gefragt, hey, kannst du mir das erzählen? Ich brauche Hilfe, ich brauche ein Gespräch. Und dann sind wir spazieren gegangen und dann habe ich ihn ausgequetscht, warum er jetzt mittlerweile doch auch Gott vertraut. Und er konnte mir helfen und es hat mir geholfen, wieder Stück für Stück zurückzugehen auf den Weg, dass ich wieder Gott, wie ich jetzt hier stehe, voll und ganz vertrauen kann, in dem Wissen, dass er lebendig ist, auferstanden ist und in deinem Leben auch was zu tun haben möchte. Also du merkst, schiebe es nicht weg. Schiebe es nicht weg. Ich mache dir Mut, die Zweifel anzugehen, ganz konkret, und die Tipps, die wir dir geben, auch umzusetzen. Und ich habe heute Morgen, als ich beim Frühstück zusammensaß, habe ich Leute gefragt, so von den Basecamp-Mitarbeitern, hey, wie ist es bei euch? Warum zweifelt ihr, beziehungsweise was hat euch geholfen im Zweifel? Und sie waren sogar bereit, dass wir ein kurzes Video gedreht haben, heute Morgen frisch aus dem Videostudio hierher gekommen. Und ich will euch zeigen, was die Mitarbeiter vor Ort zu dem Thema Zweifel zu sagen haben, die euch auch helfen können.
Hey, Helmut Schmidt, ein ehemaliger Bundeskanzler von Deutschland, hat mal gesagt, nur die Dummen zweifeln nicht. Und da hat er total recht. Und wenn ich mal zweifle und ich mir diesen Satz bewusst mache, dann gibt mir das echt eine Ruhe, weil ich weiß, es ist völlig in Ordnung zu zweifeln. Und das heißt, ich kann mit meinen Zweifeln umgehen und ich brauche mich nicht unter Druck setzen, dass es schlimm ist zu zweifeln, sondern ich kann daran arbeiten, dass die Zweifel weggehen oder wie ich die verarbeite. Aber ich muss mich nicht fertig machen, dass es jetzt schlimm ist oder vielleicht sogar eine Katastrophe, dass ich zweifle, sondern das ist in Ordnung.
Wenn ich zweifle, hilft es mir voll, mich daran zu erinnern, was Gott alles schon in meinem Leben getan hat. Ich schreibe viel Tagebuch Und das hilft mir voll, wenn ich einen Blackout habe und gefühlt alles vergessen habe, nachzulesen, wo hat Gott schon gewirkt, was hat er schon getan in meinem Leben. Und einfach mir neu das bewusst zu machen, wer er ist, anhand dessen, was er schon in meinem Leben getan hat.
Ja, wie gehe ich mit Zweifel um? Ich lasse ihn manchmal einfach auch erst stehen. Und dann ist für mich einfach auch die Frage, an wen adressiere ich diese Zweifel? Denke ich die immer nur in meinem Kopf rum? Oder knall ich die einfach auch Gott hin und sage, hey Gott, ich habe die Zweifel und du musst jetzt damit umgehen und mir helfen, dass ich da einfach auch wieder rauskomme?
Wenn ich zweifle, dann fühle ich mich irgendwie immer brutal schwach. Und mir hilft es dann immer, jemanden zu suchen, der für mich die Last mitträgt, dem ich einfach meine Zweifel hinlegen kann, dem ich das ausschütten kann. Das ist bei mir oft meine Frau oder mein bester Freund, der mich einfach so akzeptiert und so mag, wie ich bin und bei dem ich weiß, da muss ich mich nicht verstellen und der mich dann weiterbringt und mit mir zusammen die Zweifel auch vor Gott hinlegt und mir gute Tipps gibt und einfach an mich dann denkt.
Vielen Dank euch Mitarbeitern auch für eure guten Tipps. Und ich nehme gerade den Gedanken von André auch mit auf, dass wir beten. Ich lade ein, dich zu Hause, dass du dich mit einklingst, im Herzen in das Gebet. Und ich möchte stellvertretend für euch, die ihr sehr auch zweifelt, beten, aber dich auch einladen, selber im Gebet oder dein eigenes Gebet auch vor Gott zu bringen. Lasst uns gemeinsam beten. Und Herr Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du ein Gott bist, der lebendig ist, dass du ein Gott bist, der uns begegnet und dass du ein Gott bist, der uns nicht für Zweifeln verurteilt. Es gibt gute Gründe, die uns herausfordern. Es gibt Dinge, die uns passieren, die wir nicht verstehen, wo wir uns Fragen kommen, wo wir manchmal auch nicht ganz verstehen, warum das passiert ist. Und wir zweifeln. Und ich danke dir, dass wir zu dir rennen dürfen. So wie Thomas, so wie der Vater des Sohnes, so wie Benjamin erzählt hat, so wie die Mitarbeiter auch berichtet haben, dass wir zu dir kommen und dich darum bitten, dass du mit uns diesen Kampf gegen diese Zweifel antrittst, in dem Wissen, dass du uns auch dadurch begleiten möchtest. In dem Wissen, dass da, wo wir Zweifel wirklich besiegt haben, wir im Glauben sehr viel weiterkamen. Danke, dass du uns hilfst. Wir wollen glauben, hilf unserem Unglauben. Amen.
Ich bin Becky, freue mich, dass ich heute wieder mit dabei sein darf zur Q&A-Session. Wir sind heute zu dritt. Ich würde sagen, wir fragen gleich den Günni, ist denn was reingekommen? Was haben die Teams für Fragen gestellt? Vielleicht auch direkt an den Ben, aber auch sonst.
Gerne auch an uns. Genau, wir hatten schon einige Fragen. Ihr habt schon wirklich viel auch während dem ganzen Abendprogramm Fragen und Anmerkungen auch geschickt. Und hier an der Stelle will ich euch einfach nochmal ermutigen, nehmt es mit dem Zeitraum wirklich in Anspruch. Ich war dieses Jahr auch schon dort, es tut einfach mega gut, ist richtig cool. Wir können nicht auf alle Fragen eingehen, ihr dürft jetzt auch gerne noch Fragen schicken. Und anfangen will ich aber mit einer Frage, die kam gestern schon, hat gestern nicht ganz so in das Konzept oder in das Thema gepasst. Aber heute wollte ich diese Frage einfach gerne mal als erste Frage stellen. Und zwar, warum lässt Gott so viel Böses zu, wenn er will, dass es mir gut geht? Krasse Frage.
Sehr krasse Frage. Tatsächlich glaube ich, dass wir heute so einen Versuch machen, Antworten zu finden. Das ist eine Frage, die sich schon viele Menschen jahrhundertelang stellen. Aber finde ich auch eine sehr wichtige Frage, die sich lohnt zu stellen. Ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hat, was dich beschäftigt, was vielleicht das Leid ist, das du im Kopf hattest. Also die Frage gestellt hast. Ich finde, es gibt ja so verschiedene Erklärungsansätze, ja, warum es Leid gibt. Zum einen natürlich, vielleicht findest du dich da ganz gut drin wieder, dass wir Menschen nicht perfekt sind, dass wir andere verletzen und so Schmerz und Leid zum einen zustande kommt. Das wiederum erklärt nicht, warum gibt es viel größere Dimensionen von Leid wie Erdbeben, andere Naturkatastrophen, Krankheit. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, sich die Frage zu stellen und wünsche mir aber, ja, dass man irgendwann an den Punkt kommt zu sagen, und ich glaube, man kann die Frage nicht auflösen, es gibt keine Antwort für das Warum, zumindest keine, die wir vielleicht verstehen. Gott hat noch viel mehr Dimensionen, als unser Verstand erfassen kann. Zu entscheiden, ja, möchte ich dem Gott glauben, möchte ich daran glauben, dass er es gut mit mir meint, auch wenn ich das nicht verstehe. Und ich glaube, die Frage, die ich angefangen habe, mir zu stellen, die ich irgendwie manchmal ein bisschen hilfreicher finde, ist, wie kann ich gut mit dem Leid umgehen? Was erwartet Gott von mir? Wie soll ich Menschen zur Seite stehen, die Leid gerade erleben? Und ich finde es wahnsinnig ermutigend und irgendwie so cool, dass wir an Gott glauben oder dass ich an Gott glaube, der im Leid da ist, der mich da nicht alleine lässt, der begleitet. Genau, und deshalb ja, wünsche ich uns, dass wir im Leid trotzdem auf Gott schauen und ihn suchen und ihm versuchen zu vertrauen und zu glauben. Genau, so viel mal dazu. Gibt es andere Fragen, die reingekommen sind?
Ja, vielen Dank, Becky. Ich gehe direkt zur zweiten Frage, und zwar: Müssen Zweifel immer negativ sein? Ich weiß nicht, wer darauf eingehen will. Müssen Zweifel immer negativ sein? Vielleicht Ben?
Also, nee, müssen sie nicht. Ganz kurz gesagt. Ich glaube nicht, dass Zweifel immer negativ sind. Ich glaube, das ist was ganz Natürliches. Gott hat uns ja auch unseren Verstand geschenkt. Wir sollen unseren Grips ja auch nutzen. Und ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess, dass man Dinge versucht zu erklären. Und wenn man sie nicht erklären kann, dass man dann daran zweifelt. Und genau, also das ist nichts Negatives. Es ist einfach wichtig, dann dran zu bleiben. Weil wenn du es nicht verstehst, wenn du es nicht mehr weißt, dann musst du anfangen zu glauben und zu vertrauen, dass Gott gut ist und ja, dass er es gut mit dir meint.
Mega, ich würde sogar noch ergänzen, dass sogar Zweifel richtig gut sind. Also das, weil Zweifel heißt ja, du hast einen Moment oder einen Punkt, wo du nicht weiterkommst, und dann kannst du jetzt sagen, naja, ist mir egal. So, ich verdräng's. Aber das ist, Zweifel heißt ja, ich beackere dieses Thema, und glaub mir, wenn du mal einen Zweifel durchbuchstabierst. Danach ist dein Glaube stärker in dem Punkt. Der Zweifel, glaube ich, kommt selten am genau gleichen Punkt zweimal, wenn du ihn einmal richtig durch hast. Deswegen ist Zweifel eigentlich sogar super gut, super schmerzhaft, aber super gut, weil er genau einen Punkt auch trifft, wo du im Glauben auch wachsen darfst. Deswegen zweifel fröhlich in dem Wissen, dass Gott dir dabei hilft.
Wow, vielen, vielen Dank. Genau, jetzt kommt eine nächste Frage zum Thema, was mich selber auch sehr interessiert, und zwar: Schließt die Wissenschaft eigentlich Gott aus? Bitteschön.
Gedanken, die ich dazu habe zu der Frage, ist, ich glaube, nein. Ich habe selber studiert, ein Studiengang, der versucht, auf sehr wissenschaftliche Art und Weise Menschen zu verstehen. Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, oder ich glaube, dass Wissenschaft ist so eine Art Versuch zu erklären, was Gott gemacht hat. Aber ist in keinster Weise was Gott irgendwie ausschließt, sondern vielmehr versucht, das zu ergründen, was er gemacht hat. Genau.
Super. Wir kommen jetzt zur letzten Frage von mir, und zwar: Wie kann man geduldiger sein, wenn man Leid im eigenen Leben erlebt und man dafür betet, aber es passiert nichts? Was hilft euch dabei, geduldig dabei zu bleiben?
Ich persönlich finde die eine Story von dem einen Mann ziemlich faszinierend. Das ist eine Geschichte am Teich Bethesda, wo es beschrieben wird in der Bibel, dass er krank war, und da lagen ganz viele kranke Leute. Und immer wenn das Wasser sich bewegt, dann war der als erstes das Wasser berührt, wurde geheilt. Und das ist so ein Leitort, wo leidende und zweifelnde Menschen sind. Und dann wird beschrieben von einem Mann, der 38 Jahre da liegt. Und der sich nicht bewegen kann. Das heißt, er konnte nie, wenn es sich bewegt, der lag halt da, was soll er machen? Und das Coole ist, dass dann irgendwann, ich meine, 38 Jahre ist eine Riesenzeit. Das können wir uns nicht vorstellen. Und ich wünsche dir nicht, dass du 38 Jahre leidest. Aber die Lösung war, dass nach 38 Jahren Gott kam, Jesus läuft vorbei zu dem Mann hin und sagt: Jetzt ist der Tag, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich dich gesund machen will. Sprich, so blöd es klingt, aber wenn du leidest und zweifelst und es dauert lang an, dann bleib dran. weil ich glaube, der Punkt kommt, wo Gott dir begegnet. Und wenn der Punkt dann da ist, dann wird die Freude umso größer sein. Deswegen, glaube, bleib dran, hab die Geduld und gib nicht zu früh auf. Ein Schlussstatement, Ben, von dir. Du warst hier, du hast viel erzählt, du hast uns musikalisch reingenommen, du hast uns persönlich reingenommen. Und das Statement, wo ich dir nochmal zum Schluss des Abends einfach zuspielen möchte, ist einfach nochmal dein letzter Punkt. Wie hast du es geschafft oder was war der Knackpunkt, der dir geholfen hat, aus deinem Zweifel rauszukommen, der dir dich, wo du sagst, das ist mein ultimativer Tipp, auch wenn er vielleicht sehr subjektiv ist, aber was hat dir da vielleicht am allermeisten geholfen?
Also ich, ganz ehrlich, ich zweifle immer noch. Ich zweifle heute immer noch. Ich bin gar nicht raus aus diesem Zweifel. Mhm. Also es gibt Tage, da bin ich on fire und glaube und bin super zuversichtlich. Mhm. Zuversichtlich. Aber es gibt auch Tage, da geht es mir gar nicht gut und da hinterfrage ich wieder alles. Mhm. Und ich bin jetzt schon bald, also im November werden es 10 Jahre Christ und ich habe es immer noch nicht gecheckt und vielleicht werde ich es auch nie checken. Mhm. Aber ich habe mir gesagt, ich will auf der Route bleiben und ich will 2 Schritte vor, 1 zurück, ja. So, weißt du? Ja, ja. Genau, und ich glaube, und das Beispiel von dem Kerl an dem See, mhm, fand ich irgendwie nice, weil, klar, man kann sagen, so, er hätte sich auch 38 Jahre immer Millimeter für Millimeter, mhm, vorrobben können und irgendwann wäre er dann auch im Wasser gewesen, vielleicht, ja, sogar der Erste im Wasser, aber er ist einfach, er hat es gar nicht versucht aus eigener Kraft irgendwie, weil er wusste, er kann es nicht, mhm, er ist einfach da geblieben. Und er musste gar nicht ins Wasser rennen. Jesus, ja, kam und hat ihn an Ort und Stelle, an diesem Ort, wo er quasi gefesselt war, wo er nicht nach vorne kam, und da hat er ihn abgeholt. Mhm. Und das wünsche ich mir auch für mein Leben. Und ich glaube, spätestens, wenn ich sterbe und beim Vater bin, dann werde ich alles verstehen. Und allerspätestens dann. So, deswegen, wow, einfach dranbleiben.
Wow. Vielen, vielen Dank. Danke.